Herzlich willkommen in unserer Sondersendung der Big Fat Meal Session anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März. Ich freue mich sehr, heute im Gespräch zu sein mit Aura Navarro. Sie wird uns ihre Perspektiven aus Mexiko berichten zum Internationalen Frauentag. Herzlich willkommen, Aura.
Danke, Marike.
Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, Stell dich doch einmal kurz vor.
Gerne. Also ich bin Biologin vom Haus, geboren in Mexiko, habe auch schon als Kind in Deutschland gelebt, 2 Jahre, habe aber dann mein ganzes Studium in Mexiko an der UNAM gemacht und war zwischenzeitlich im Ausland in Kanada zum Master machen und dann kam ich nach Deutschland zum Promovieren. Und bin seitdem auch hier in Deutschland geblieben, tätig auch als Biologin eine lange Zeit gewesen und jetzt neuerdings in der Verwaltung von Stipendien für eine Europäische Föderation of Biochemie. Und dort mache ich dann nebensächlich eben auch bei OMED im EPITS als Bildungsreferentin seit 2 Jahren. Und also meine Ausbildung war auch teilweise in einer deutschen Schule, deshalb bin ich so ein bisschen mit zwei Welten aufgewachsen.
Heute ist der Internationale Frauentag. Hat das für dich auch eine Bedeutung? Also beziehungsweise seit wann hat es das für dich auch?
Ich würde sagen, so richtig bewusst ist es mir geworden als im Teenageralter, so vielleicht so ab 15, 16. Als ich dann auch ein bisschen unabhängiger wurde und dann mir auch bewusst wurde, dass es überhaupt gab. Denn vorher war es in der Öffentlichkeit in Mexiko nicht so groß gepriesen. Das Wahlrecht war 20 Jahre alt, als ich geboren wurde. Also als meine Mutter geboren ist, 55, wurde das Wahlrecht erstmal in Mexiko erlangt. Obwohl das schon seit der Revolution in Diskussion stand, ne? Und das war natürlich der große Breakthrough, also für Mexikanerinnen. Sie konnten erstmal wählen gehen und dann eben in den 60er, 70er Jahren durch die Zugang zur Bildung auch für die Mittelklasse gewann es halt immer mehr an Einsicht, dass es Frauenrechte gab. Aber ich denke, jetzt der 8. März so richtig bewusst war, wurde er vielleicht in den 80er, 90er Jahren, also später 80er, 90er Jahren. Mhm. Und das war dann auch in meiner Teenageralter. Und es war mir sehr wichtig, dass es zu erfahren, dass es eben den 8. März gab als einer der Proteste, internationale Proteste von Frauen, eben mit diesem Hintergrund ein Arbeiter-Frauen-Protest, ne? Und was es dann hinter sich hat.
Und erinnerst du dich so, was waren für dich da wichtige Themen, für was die Frauen auf die Straßen gegangen sind? Was war in Mexiko zu der Zeit, wie du das erlebt hast, dann wichtig?
Es ging eher um Gleichberechtigung. Ich würde sagen, am Anfang war es mehr genau der Zugang zur Bildung, dass es durch die Ungleichheiten, die es im Land gibt, immer diesen Kontrast gab, ne? Also in den Stadt, die Mittelklassen und oberen Klassen hatten schon immer den Zugang zur Bildung, also Mittelklassen vielleicht eher später, aber die oberen Klassen schon länger, aber eben die Arbeiterklassen nicht unbedingt, weil die ja relativ früh arbeiten gehen mussten. Ne? Das war ja auch so ein bisschen die Geschichte von meiner Großmutter, die auch mit 14 Jahren in der Fabrik angefangen hat zu arbeiten. Und es war immer so ein bisschen was in der Luft, denke ich, dass das auch nicht nur in den Städten bleiben sollte, sondern auch ausgeweitet werden sollte. Aufs Land, vor allem, weil es nach der Industrialisation von den Großstädten und eben diese Verarmung des Landes gab es eine Zuflucht von vielen Bauern und viele Frauen auch, die dann kamen in die Städte, um zu arbeiten und eben auch in den Fabriken, aber auch in den Haushalten als Hausmädchen. Und dann wurde vielen auch bewusst, dass diese Leute vielleicht gar nicht diesen Zugang zur Bildung hatten. Und es ging auch um die Anerkennung in der Berufe. Mediziner waren es damals, die eben auch protestiert haben. Also es war so ein bisschen eine Kombination von Studentenprotesten, Frauenprotesten am Anfang. Und aber als es dann in den 90er Jahren, als ich halt schon ein Teenageralter war, kam noch dazu eben diese Frauenmordbewusstsein. Also das ist, da fing an, richtig die Frauenmorde ein Thema zu werden. Also seit 1996, genau. Damals eben nur lokal. Man dachte, es ist nur im Norden Mexikos. Aber es wurde auch immer wieder bewusster, dass es kein lokales Problem war, sondern es auch ausgebreitet im ganzen Land verteilt war. Ne? Und dann ist das eben das große Thema, was jetzt in Mexiko auch nicht sehr präsent ist und weiter immer wieder weitergeführt wird, ne? Seitdem, am 8. März.
Und wie hat sich das auch entwickelt? Also Frauenmorde wurden auch politisiert, nicht nur am Frauentag, sondern allgemein die Gesellschaft verurteilt. Wie hat sich das entwickelt? Also ist das durch die Aufmerksamkeit auch zurückgegangen oder sind die Zahlen gleichbleibend?
Nee, leider nicht. Also wir haben jetzt, seit die Aufzeichnung angefangen hat, seit 1985, bis 2017 um die 55.000 Morde gehabt, Frauenmorde. Das ist natürlich kumulativ. Wenn man die Kurven aber betrachtet, sieht man, dass es anfangs um die paar Hunderte im Jahr ging und dann ist später wirklich über Tausende. Ne? Also wenn man zum Durchschnitt sieht, dann ist es 1.800 im Jahr. Das ist sehr viel. Und seit eben 2008 war die Tendenz immer steigend. Jetzt ist es in den letzten Jahren auch so, dass 2018 bis 2020 10.800 ermordete Frauen dazukamen. Und das ist dann auch schon fast eine Verdreifachung von dem, was es davor gab. Und wenn man auch die Kurven betrachtet, sieht man auch, dass die größte gefährdete Altersgruppe eben diese 14 bis 60 Jahre Altersgruppe ist. Und das ist etwas, was man im Tag eben wirklich erlebt, hautnah. Man weiß, es gibt diese Misogynie zu einem, also diese Frauenfeindlichkeit, die jetzt auch klarer deutlich geworden ist. Und natürlich hat diese aber auch eine Relation mit allgemeinen Waffenhandel und die Drogendelikte in Mexiko auch. Also es ist auf jeden Fall verbunden, denkt man. Ne?
Du hast ja einige Zeit, also bist in Mexiko aufgewachsen, bist jetzt seit 17, 18 Jahren in Deutschland. Wenn du so zurückdenkst, wie hat es deinen Alltag beeinflusst? Also das Wissen auch einfach darüber, dass Frauen da besonders gefährdet sind, auch einfach von Fremden unter Umständen ermordet zu werden.
Ja. Genau, also das ist etwas, was, wie gesagt, schon in den 80er Jahren vielleicht nicht so in den Medien so groß kam wie jetzt. Aber dieses Bewusstsein gab es damals vielleicht auch schon, denn ich bin aufgewachsen mit dieser Angst, die uns ein bisschen unterwandert in unserer Erziehung, aber schon immer mitgegeben wird. Als Frau darfst du nicht alleine rausgehen, als Kind immer begleitet natürlich und auch als Teenager. Ja, mit wem gehst du denn raus? Wenn alleine kommt ja fast gar nicht in Frage. Ne? Das ist wirklich so ein Alltag geworden. Also Freundinnen von mir, die in Mexico City als Erwachsener, konnte ich dann das auch mitbekommen. In öffentlichen Verkehrsmitteln wurden fast alle Freundinnen von mir sexuell berührt. Und das war immer man lebt damit, aber kann auch nicht etwas dagegen machen. Weil das ist so präsent und das wurde aber auch nicht unbedingt hinterfragt, bis jetzt neuerdings, wo diese ganzen dieser Bewusstsein da ist, ja, es ist gefährlich. Und wo fängt dieses Gefährliche an? Ne? Also wieso werden diese Frauen ermordet? Und wo fängt auch diese Mentalität an, dass man da gegen einen Frauenkörper angehen kann? Und dann ist es vielen auch bewusst geworden, dass es sehr jung schon anfängt, also schon von klein aus schon in den Familien so mitgegeben wird, ach du Arme, du bist eine Frau und dann musst du ja von Anfang an schon auf einen Panzer anziehen und Schutzpanzer anziehen und am besten gar nicht rausgehen oder so wenig wie möglich. Und wenn du rausgehst, dann bitte an jeder Ecke gucken, dass du nicht verfolgt wirst. Es ist manchmal so ein bisschen extrem gezogen, aber es hat eben auch diesen Hintergrund, ne, dass die Leute damit aufgewachsen sind, an der Straße angemacht zu werden oder eben auch sexuelle Übergriffe im Alltag sind. Ne? Mhm. Und das sind alles Themen, die jetzt auch durch die Frauenbewegung gut und rausgekommen sind und die jetzt auch wirklich in den Medien kommen. Ne? Es ist ein Problem und das darf nicht vergessen werden. Also das darf nicht einfach ins Vergessen geraten.
Du hast es so beschrieben, was es für dich als Mädchen auch schon bedeutet hat. Also es ist ja im Prinzip wie so eine Prävention. Ne? Die Eltern sagen, pass auf und geh nicht raus und so. Hast du das in deiner Familie auch erlebt, dass andersrum, dass auch Jungs damit konfrontiert wurden? Also sozusagen als Täterprävention, ne? Respektiere die Frau oder so in der Richtung?
Ja, viel weniger. Also natürlich werden alle katholisch erzogenen Männer in Mexiko nach Respekt dem anderen gegenüber immer erzogen. Aber dann dieses Bewusstsein, ja, du sollst nicht oder du darfst nicht Frauen gegenüber anders dich verhalten, wurde auf jeden Fall in den Generationen, in meinen Generationen jetzt nicht unbedingt klar weitergegeben. Ne? Also ich hatte Cousins und die fanden es normal, schon mit 14, 15 rauszugehen, zu flirten. Und denen wurde das nie so mitgegeben, dass es schlecht ist. Ich hatte auch Freundinnen, ich hatte keinen Bruder, ich hatte nur eine Schwester, aber ich hatte Freundinnen, wo der Bruder eben draus durfte, auch problemlos allein mit Kumpels und eben auch in einem jungen Alter. Und denen wurde das nie hinterfragt, wann und wie sie nach Hause kommen. Ne? Und bei Frauen ist es schon.
Ja, also vor dem Hintergrund kann ich mir vorstellen, dass wir jetzt so ein bisschen in die Richtung gehen, okay, es gibt aber Frauen, die gehen aus dem Haus, nicht nur am Frauentag gehen sie auf die Straße mit ihren Forderungen, aber auch Frauen in Kunst, Kultur, Politik, ja, die dafür sorgen, dass es nicht vergessen wird. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen, wie du das auch erlebt hast. Was waren für dich starke Frauen?
Also von klein aus hat man Vorbilder. Ne? Also ich habe viele Sängerinnen gehört, zum Beispiel bei meinem Vater. Und das war Amparo Ochoa zum Beispiel. Oder jetzt im Jugendalter vielleicht mal Lila Downs oder Julieta Venegas, die dann auch ihre Stimme erhoben haben und gesagt haben, wir leben in einem Patriarchat, wir müssen was dagegen machen. Es sind starke Frauen, wir sind starke Frauen und haben auch diese Stimme wiederbelebt, die eigentlich schon seit der mexikanischen Revolution ein bisschen wie so ein Rauschen im Hintergrund immer da war. Wir möchten Rechte und wir möchten uns auch beweisen. Ne? Und also einer der Vorbilder, die übrigens deutsche Wurzeln hat, Frida Kahlo, war immer einer unserer Vorbilder gewesen von jemand, der eben durch diese Bewegungen der Revolution beeinflusst wurde und zum ersten Mal gesagt hat, wir sind frei als Frau, ich kann mit meinem Körper machen, was ich möchte. Ich habe mehrere Partner, hat auch teilweise lesbische Beziehungen gehabt und war auch jemand, der sehr frei seine Kunst gelebt hat und sich auch bewiesen hat. Ne? Sie war auch öfters im Ausland und hat Ausstellungen gemacht. Also es war für uns eine starke Frau und jemand, auf den wir immer hinaufschauen konnten. Dann gab es natürlich auch private Beispiele. Also ich als Biologin habe als Wissenschaftlerin, die ich sehr bewundert habe, Julieta Fierro, eine Astronomin, oder Valeria Sousa, eine persönliche Mentorin von mir, die sich für Ökologie und Biodiversität in Mexiko einsetzt. Das hat sich jetzt ein bisschen weiterentwickelt. Im Moment sind es, glaube ich, auch noch viele Aktivisten, die eben durch diese Frauenbewegung in den letzten 20 Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Und es verstärkt sich auf jeden Fall. Das Bewusstsein, wir müssen was ändern, ist da und es wird auf jeden Fall stärker.
Ja, gibt es denn jetzt für die Frauenbewegung auch typische Bilder oder Motto oder irgendwie etwas, was du uns mitteilen kannst? Ist ja ganz oft so, dass es da bestimmte Wiedererkennung irgendwie auch gibt.
Jetzt gibt es diese Mottos durch, also Ni Una Más oder Ni Una Menos. Ni Una Más, nicht eine mehr, die ermordet wird. Ni Una Menos, wir wollen alle da sein und nicht eine weniger. Und das ist eben das geht um diesen Bewusstsein. Wir sind da, ihr müsst uns wahrnehmen als Person und wir möchten nicht in Vergessenheit geraten und wir wollen auch nicht ermordet werden. Ne? Unser Körper ist da. Wir machen damit, was wir wollen. Und wir wollen nicht von euch hören, was wir anziehen sollen, ob wir rausgehen sollen, also wir wollen uns nicht alles diktieren lassen, bloß weil wir Frauen sind. Und das ist jetzt etwas, was sehr groß immer in den mexikanischen Protestbewegungen rauskommt. Ne? Und jetzt war es auch sehr neu. Letztes Jahr, wir hatten Glück, dass es noch vor Corona stattfinden konnte, eben der große Protest vom 8. März wurde am nächsten Tag, weil der 8. März war ein Sonntag und am 9. März war der Montag, wurde ein Protest, nationaler Protest aufgerufen. Wir gehen nicht arbeiten an dem Tag, es ist ein Streik. Un día sin nosotras, hieß es, dann wurde groß gepriesen. Un día sin nosotras, müsst ihr erleben, wie es ist, dass Frauen an dem Tag nicht arbeiten, also auch nicht kochen, auch nicht waschen, auch nicht in den Fabriken erschienen sind. Und es gab einen Verlust von über 300 Millionen Dollar, wurde gesagt, an dem Tag, weil die Frauen nicht erschienen sind. Und das war dann so ein bisschen der Anfang von einer klaren Aussage. Wir sind da. Wir sind wichtig, wir sind ein Teil der Gesellschaft, ein wichtiger Teil der Gesellschaft und es muss euch bewusst werden. Ne? Das war etwas, was ich sehr schön erreicht habe und ich denke, dieses Jahr wird es auf jeden Fall stattfinden, weil es die Themen eben noch aktuell sind.
Also du hast mir schon gesagt, dass wirklich 20 Millionen Frauen sich beteiligt haben an den Streik. Und jetzt habe ich noch besser verstanden, also es war sogar, also nicht nur reine Lohnarbeit, sondern wirklich in alle Bereiche, wo Frauen arbeiten, im weitesten Sinne eben auch Sorgearbeit zum Beispiel leisten, dass sie an dem Tag gesagt hat, ein Tag ohne uns, schaut mal, was dann passiert. Das heißt, es gibt auch aus verschiedenen sozialen Schichten da Unterstützung und Zulauf für die Bewegung.
Ja, auf jeden Fall. Also das war auch sehr notwendig. Es war notwendig, dass auch von Seiten der Politikerinnen eine Unterstützung als Vorbild da war. Viele haben auch mitgemacht. Von Seiten von unserem aktuellen Präsidenten, das ist so ein bisschen ein Paradox, weil es ist das erste Mal, wo eine andere ein bisschen mehr nicht zentrische Partei, sondern mehr links ausgerichtet gewinnt. Und die First Lady hat einen Doktortitel und ist auch Professorin an der Universität. Das erste Mal, wo auch so ein Vorbild für Frauen gleich im Präsidentenhaus saß. Und sie hatte erst ursprünglich auch die Bewegung unterstützt. Also sie hat auch gesagt, 8. März, wichtig, 9. März, Streiktag, schaut alle hin und macht mit. sie musste dann leider ein bisschen sich zurückziehen, weil sie ihr Mann dann sich doch als Macho wieder bestätigen musste und ihr gesagt hat, ja, so groß darfst du es jetzt auch nicht unterstützen. Er ist eine andere Generation, das haben wir so interpretiert. Und leider das erste Mal, wo jemand, der nicht unbedingt konservativ an der Macht ist, aber er stellt sich wieder als eine konservative Figur weiterhin. Ne? Und er hat auch nicht offiziell die Proteste unterstützt. Ne? Er hat dann doch neutral reagiert und eher auf, oh, die Schaden der Wirtschaft. So, das war für ihn dann ein größeres Thema, als die Frauen zu unterstützen. Und das fanden wir alles sehr schade, klar.
Ja, also mich bringt das jetzt, wie du es beschreibst, nochmal zu so einer Frage des Warum. Mhm. Ne, also wie würdest du das erklären? Warum ist es in Mexiko besonders schlimm mit der Gewalt gegen Frauen?
Ja, es ist so ein bisschen die Gewalt, die in der Gesellschaft drin verwurzelt ist, erspart natürlich niemanden. Und eben durch diese Macho-Gesellschaft, die es weiterhin noch gibt, ne? Also die verschiedene Erziehung von Männern und Frauen ging eben noch bis zu meiner Mutter hindurchgesickert. Also sie durfte den Haushalt machen für ihre Brüder. Sie musste wirklich auch noch den Abwasch und alles für sie mitmachen, weil ihre Mutter eben arbeiten ging. Aber die Männer haben nichts gemacht. Ne? Und das hat sich langsam angefangen zu verändern. Aber eben diese zwei Rollen waren sehr, sehr prägnant. Und nicht nur, sondern eben auch dadurch, dass es eben auch nicht als schlecht angesehen wurde, dass Männer eben freizügiger waren und vielleicht auch nicht immer da waren. Also es gibt ja auch viele Communities, die ohne Männer ausgekommen sind. Und bei denen ist es dann ein bisschen anders, ne? Weil wenn die Männer nach USA gehen zum Arbeiten, dann müssen die Frauen ja die Rolle übernehmen. Aber dann ist es eher so eine Erscheinung von Männermangel. Weil wenn die Männer da gewesen wären, hätten die natürlich weiterhin das offizielle Leben beeinflusst, ne? Und die Regierungsposten alles gehabt. Also es ist schon ein starkes Bild, was uns noch prägt. Octavio Paz, einer der bekanntesten Philosophen von Mexiko, sagte, es ist diese Mutterfigur, die Mutter, die von der Mexikaner, von der Malinche her geerbt wurde. Malinche ist diese Interpretin von Hernán Cortés, der als die Mexiko von den Spaniern erobert wurde, ihn theoretisch oder wird so gesagt, teilweise zum verholfen hat, dass er als Interpretin sich mit den Regierenden kommuniziert und sich eben durchsetzt. Also sie wird ein bisschen so als die Mutter der Mexikaner gesehen, weil es war die erste Frau, die indigen ist und eben ein Europäer begegnet ist und dann eben aus diesen Begegnungen Europäer und Indigenen sind wir entstanden, die Mexikaner. Und diese Figur von einer Malinche, die ein bisschen betrügt, also seine eigenen Menschen betrügt, sagt Octavio Paz, wird eben dieses Zwiespalt geboren. Die Mutter ist die große, beachtete Figur, aber eben auch die, die man nicht tun kann. Und dieses, sagte er, besteht dieses Bild von einer Frau, die man nicht trauen kann, wird dann eben noch aktuell weitergetragen. Das ist ein bisschen seine Interpretation. Also ja, es sind starke Frauen im Haus, die Mutter, aber außerhalb sind sie nicht zuzutrauen. Also das ist etwas sehr Zwiespältiges und auch an einem Bild, was verändert werden muss. Und zum Glück gab es ja von den Vorbildern, die wir ja gesprochen haben, Frida Kahlo und so weiter, die das bestätigt haben, dass es nicht so ist. Ne? Aber Leider ist dieses Bild, glaube ich, noch sehr präsent.
Also du hast es jetzt sehr tief nochmal verankert, so wo das unter Umständen herkommt. Da sind ja viele Dimensionen sicherlich da drin. Die Rollen verändern sich aber auch, hast du gesagt. Also auch mehr Frauen in Politik. Wie ist das zum Beispiel auch für Familie? Gibt es auch da Veränderungen und gibt es auch Unterschiede zwischen Stadt und Land, wie sich Familie und die Rolle der Frau in der Familie vielleicht verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also die Familien sind eben in der Stadt durch den besseren Zugang zur Bildung, hat es sich dazu verändert, dass es jetzt viel mehr Frauen auch in den Arbeitsmarkt eingestiegen sind und auf verschiedenen Ebenen. Also jetzt zum Beispiel in den Wissenschaftlerinnen, Professorinnen, gibt es mehr Professorinnen, die festangestellt sind als in Deutschland, weil eben da sehr viel von dieser Pflegearbeit, was vielleicht auch in Deutschland geteilt werden muss in den Familien, wird in Mexiko eben auf die Großfamilie dann aufgeteilt. Es gibt sehr viel Unterstützung durch Großeltern oder eben auch der größere Familienkreis. Oder eben auch durch die Migration von den Leuten aus dem Land, die dann die Stadtmenschen unterstützen, ne? Als Haushaltshilfe oft, ne? Aber dann wiederum hat man in den ländlichen eben nicht nur die dann zur Stadt gehen, die fangen dann wiederum an, einen besseren Zugang zur Bildung zu haben. Und die aber am Land bleiben, da verändern sich die Strukturen auch größtenteils, weil auch die Demografie sich verändert. Es gibt einen großen Anteil in einigen Communities, wo der Männeranteil sehr gering ist, weil sie eben in den Staaten arbeiten. Und diese Dörfer werden dann intern so gemanagt, dass die Frauen eben die Führungsrollen haben. Und das war etwas, was ich sehr interessant fand, als ich als Biologin dann Feldarbeit gemacht habe. Man kam zu Communities, wo dann eben eine Bürgermeisterin war oder dann eben die Frauen sich untereinander eine Kooperative aufgebaut haben und sie dann sich kümmerten, dass der Mais geerntet wurde und exportiert wurde. Aber das war dann eben das, was dadurch entstand, dass es plötzlich keine Männer gab oder weniger Männer, ne? Ja.
Ja, das ist sehr interessant, wie dann die Positionen, die frei werden, auch selbstbewusst von den Frauen eingenommen wurden. Im ländlichen Raum gibt es ja auch indigene Gruppen, die ja wie die Zapatistas zum Beispiel, von denen wir natürlich auch über Mexiko hinaus schon viel gehört haben. Ich fände es interessant, auch noch kurz über die Rolle der Frau in indigenen Gemeinschaften, vielleicht am Beispiel der Zapatistas, aber du kannst selber mal sagen, also ob es da wahrnehmbar einen Unterschied gibt.
Es gibt traditionell Bevölkerungen oder indigene Völker, wo es schon immer mehr Männer gab, historisch, weil sie dann eben auch durch die internen Kriege, zum Beispiel Revolution, aber auch in Oaxaca, wo es sehr viele innere Konflikte gibt, gibt es eine Community, die in der Küste von Oaxaca als matriarchisch betrachtet wird von vielen Anthropologen. Und das ist eben auch eine Erscheinung dadurch, dass die Männer nicht da sind oder unterrepräsentiert sind und dann die Frauen die Führungsrollen auch übernommen haben, die auch die Wirtschaft leiten und auch eben sich um den Handel selber kümmern von ihren Dörfern. Und ich habe auch von anderen indigenen Völkern gehört, die in Veracruz auch in einer ähnlichen Art schon organisiert sind, wo eben die Frauen eher die Führungsrollen übernehmen. Und das war jetzt bei den Zapatistas nicht unbedingt der Fall. Also Chiapas war jetzt nicht einer der klassischen Beispiele für eine matriarchale Gesellschaft oder Organisation. Aber dadurch, dass diese Auferstehung sehr gut geplant wurde, also in Mexiko war eben das Erstaunliche, diese Bewegung hatte wirklich einen philosophischen und einem politischen Hintergrund, der sehr stark war, war die Gleichheit eben innerhalb der Organisation wichtig. Und es waren ein paar Frauenbilder, Ramona, die Kommandante Ramona, die eben auch innerhalb der Organisation eine wichtige Rolle spielten und eben auch eine Führungsrolle übernahmen. Und das war sehr modern. Also die Zapatistas waren 94, aber niemand hat sie, als sie das erste Mal sich rebellierten, hat sie niemand wie Rebellen aus der Revolution gesehen. Also für uns war das eine sehr moderne Guerilla und ihre Ideen waren sehr aktuell und hatten auch sehr viel damit zu tun, die Gesellschaft zu verändern, so wie sie jetzt ist. Und deswegen war es auch, denke ich, für sie wichtig, das auch so zu sagen, indem sie eben Frauen als in ihren Führungsposten übernahmen. Ja, das sind auf jeden Fall moderne Vorbilder geworden für uns, ne? Die starken Kommandantenfrauen.
Die Bilder, die mir da so gleich aufploppen, das sind eben auch Frauen an der Waffe. So, das ist auf jeden Fall, war auch für mich sehr eindrücklich, die sich einem unkontrollierbaren Freihandel entgegenstellen. Also das war ja irgendwie auch so dieser Ursprung, ja, dass diese Freihandelsabkommen und der Einfluss von Konzernen und so weiter eingedämmt werden sollte. Und das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Du hast aber auch gesagt, dieses Bild der Frau mit der Waffe, das ist auch ein Stück schon älter und geht auf die Revolution auch zurück, mit den Adelitas. Wenn du das nochmal in Zusammenhang bringst, das wird
ja,
spannend.
Auf jeden Fall, ja genau. Adelitas ist, glaube ich, auch ein Begriff, der vielen auch bekannt ist, weil es ist so eine Volkssage, die Adelitas, das waren diese starken Frauen aus der Revolution, die mitgekämpft haben. Also sie hatten Waffen und sind mitgegangen, offen auch als Frauen. Sie waren vielleicht nicht unbedingt die Generälinnen, das heißt nicht in den Führungspositionen, aber sie waren eine starke Unterstützung von diesen Generälen, von diesen großen Generälen. Und das waren auch eben Frauen, die dann eben mitgezogen sind und frei waren mit den Revolutionskämpfenden. Ich denke deshalb, dass es dank diesen Adelitas vielen Frauen bewusst worden ist, dass sie stark sind und dass sie seitdem auch angefangen haben, sich zu hinterfragen, wieso dürfen wir eigentlich nicht in der Politik mitmachen? Und diese ganzen Fragen um in die Partizipation der Politik der Frauen ist in Mexiko eben auch teilweise auf diese starken Frauen der Adelitas-Figur zurückzuführen. Ne? Und ja, das ist auch in unserer populären Kultur so eingeprägt, dass es sogar Lieder gibt, die die Kinder singen, ne? In der Schule, wie Adelita-Lied.
Ja, das werden wir an der Stelle gleich mal spielen. Ja. Die Frauenbewegung heute, auch rund um den Frauentag, versteht sie sich als eine gewaltfreier Widerstand oder gibt es da auch Strömungen, die sagen, damit kommen wir nicht weiter?
Es ist, würde ich sagen, hauptsächlich gewaltfrei. Es heißt, durch diese Streiks zeigen wir, dass wir wichtig sind, dass wir keine Lust mehr haben, getötet zu werden. Das sind Protestbewegungen, die jetzt nicht unbedingt zur Gewalt greifen wollen. Es gibt natürlich kleine, so ein bisschen Untercurrents, also so Gruppen, die dann eher zu Gewalt greifen, aber die werden von der großen und ganzen Mehrheit der Feministinnen nicht als eine Alternative gesehen. Also die sehen, damit erreichen wir eher, dass die Großbevölkerung uns kritisch sieht und uns dann nicht mehr unterstützt. Deshalb ist jetzt der Konsens, die große Mehrheit der Frauen und der Frauenbewegung damit beschäftigt, in die Öffentlichkeit zu gelangen, in den Medien zu gelangen und Anerkennung von der Bevölkerung um allen Schichten der Bevölkerung zu erhalten. Und deshalb denke ich, wird es weiter diese Streiks geben, ja, bis es eben in das kollektive Bewusstsein kommt.
Wäre auch eine verschärfte Gesetzgebung notwendig, um Frauenmorde noch effektiver zu verhindern?
Ja, also es ist auf jeden Fall jetzt im Haus der Repräsentanten im Gespräch, dass die Strafen härter werden sollen. Also wirklich, dass die eben lebenslangen Strafen auch für Frauenmorde klar und deutlich werden. Ich weiß, es wird auch lokal in den verschiedenen Bundesländern diskutiert. Und es ist auf jeden Fall ein Prozess, der in den letzten 2 Jahren angefangen hat. Eben dieses Feminizid mit nicht gleichsetzen mit jemand wird getötet, sondern eben auch, wie diese Person getötet wird. Und dieser ganze Kontext auch noch mit einbezogen wird. Eben die sexuelle Gewalt, Entführung, aber eben auch alles, was dieser Figur vom Frauenmord mit sich bringt, klar aus mit einzubeziehen in die Legislation. Und ich weiß, Sie sind dabei, das zu besprechen. Ich denke, das wird auf jeden Fall demnächst auch in die Gesetzgebung kommen.
Meine Frage wäre jetzt noch, wer sind denn für die Frauenbewegung vielleicht Verbündete jetzt in der mexikanischen Gesellschaft? Mal angefangen bei einer LSBTIQ-Bewegung, queere Bewegung, aber genau darüber hinaus, wo siehst du mögliche Koalitionen?
Also auf jeden Fall die LSBTIQ-Bewegung, also diese, diese Flaggen, die bunten Flaggen, aber auch diese weiß, schwarz, hell, lila, rosa, die Flaggen sieht man immer mit auf den Protesten von den Frauen. Die sah man am 8. März mitmarschieren. Es sind auf jeden Fall Verbündete, aber eben nicht nur, ne? Also es geht, was mir eben bewusst wurde, ist, dass jetzt in den letzten Jahren auch sehr viele Journalistinnen sich offen bekündigt haben und eben auch die Informationen verfügbar machen, die für diese Bewegungen wichtig sind. Ne? Also es sind auf jeden Fall, Maria Salguero ist eine Aktivistin, die eine Karte erstellt hat von Frauenmorden in der ganzen Mexiko-Landschaft. Es gibt aber auch einige, die Morddrohungen erhalten haben, zum Beispiel Anabel Hernández, und die eben auch eine wichtige Rolle gespielt haben, diese Frauenmorde zu denunzieren. Und vielleicht nicht so klar, aber auch andere Journalistinnen wie Carmen Aristegui oder Lydia Cacho, die dann in anderen Bereichen sehr stark wurden und eben als diese starke Figur von Frauen, die in die Öffentlichkeit gelangen und die nicht mehr still bleiben, präsent sind. Ne? Das sind, denke ich, jetzt die wichtigsten Verbündeten und natürlich die Politikerinnen, die jetzt teilweise auch die Bürgermeisterin von Mexico City zum Beispiel, eine Frau, die eben auch schon offenkundig gesagt hat, sie unterstützt die Bewegungen von den Frauen, dass sie auf die Straße gehen. Ich denke, das sind sehr wichtige Alliierte, die wir brauchen, ne? Also die Frauen in Mexiko auf jeden Fall brauchen.
Bin ich neugierig, gibt es auch eine Klimabewegung, mit der sich vielleicht verbünden ließe in Mexiko?
Leider nicht. Und es sind sehr schlechte Zeiten im Moment für Klimabewegungen, weil die Prioritäten der Regierung jetzt wirklich ganz anders sind, hat man so gesehen in den letzten 2 Jahren. Also die haben sehr viele interne Probleme, die sie noch nicht gelöst haben. Und eines davon ist eben diese Gewalt, nicht nur Frauen gegenüber, sondern allgemein die innere Gewalt. Und sie haben sich auch viel das Ziel gesetzt, gegen die Korruption anzugehen, was auch ein wichtiges Thema für Mexikaner ist. Aber leider ist dann das Umweltthema jetzt sehr sekundär geworden. Und dadurch sind die nicht unbedingt sehr präsent und denke ich, sollten an noch gewinnen. Ja, es waren schon Frauen in Führungspositionen von Naturschutz, von dem Bundesministerium von Naturschutz zum Beispiel, hatten wir eine Biologin, eine Dr. Julia Carabias. Aber die hatten, denke ich, noch nicht die Kraft, jetzt wirklich eine Bewegung zu machen. Wir hoffen, dass es sich in der nächsten Regierung wieder ändert. Also, dass die nächste Person, die jetzt das sind halt 6 Jahre, die man immer einen Präsident und eine Regierung hat, dass die nächste Person, die jetzt das auch als ein Thema sehen wird, das ist wichtig für Mexikaner, klar. Und dann kann es natürlich sein, dass es Aktivistinnen gibt, sich dann zu dem, wie heißt das, zusammenstellen. Also was passiert ist, ist, dass viele Umweltaktivisten ermordet worden sind. Das ist auch eine der Sachen, die in Mexiko eben noch dazukommt. Und also da ist, glaube ich, noch viel, viel zu tun in dem Bereich.
Aura Navarro, hier mit mir im Gespräch anlässlich des Frauentags. Wir sind fast am Ende unserer Zeit, leider. Aber ich möchte jetzt einfach nochmal die Gelegenheit geben, wenn du so für dich resümierst, wo steht die Frauenbewegung in Mexiko? Was kommt dieses Jahr vielleicht? Ja, was sind so deine Hoffnungen, deine Wünsche?
Auf jeden Fall, dass es weiterhin wächst, so wie es jedes Jahr stärker geworden ist. Und eben, dass sie geschafft haben, 20 Millionen Personen von der Arbeit an den Frauenstreik zu halten. Das ist Hoffnung, dass es weiterhin so bleibt, dass es eben auch durchsickert an die Regierung. Ja, Frauen sind wichtig und dass es dann eben auch eine klare Nachricht wird, ne? Und dass es an alle Bevölkerungsschichten durchsickert, eben auch auf Land, Stadt, durch diese unsere ungleiche Gesellschaft ein Thema wird.
Vielen herzlichen Dank für deinen Beitrag heute am Frauentag und diesen Blick nach Mexiko. Wir werden im Blogbeitrag auch noch verschiedene Links veröffentlichen, wo man sich dazu weiter informieren kann. Vielen, vielen herzlichen Dank und dir noch einen schönen Tag.
Danke, Marike, dir auch einen schönen Tag.